Musik in der Gemeinde, ein Thema, kein Thema. In vielen Gemeinden wird sehr viel diskutiert. Ich weiß nicht, ob das Beispiel von Krefeld vorhin für euch bezeichnend war. Ich weiß nicht, wer würde eher sagen, in unserer Gemeinde wird zu wenig über Musik geredet? Oder was heißt, wird wenig über Musik geredet und ich würde mir wünschen, dass es mehr wäre? Okay. Und wer kommt aus einer Gemeinde, wo sehr viel darüber geredet wird, vielleicht auch sehr viel darüber gestritten wird oder zumindest diskutiert wird, welche Musik die richtige und wie man es machen sollte und so? Gar nicht so. Ach ja, das ist interessant. In vielen Gemeinden, wo ich hinkomme, ist das im Moment eines der heißesten Themen. Also so wie man vor zehn Jahren irgendwie über die... Nein, ich sage jetzt lieber kein falsches Thema. Über andere Themen geredet hat. So ist im Moment überall dieses Thema Musik sehr, sehr zentral. Und viele Leute finden das etwas verwirrend, weil sie denken, wieso ist das eigentlich so? Ja? Musik ist ja nun eigentlich kein zentrales theologisches Thema. Also man könnte, früher haben sich die Christen wenigstens noch gekloppt über die Dreieinigkeit oder die, weiß ich nicht, die menschliche und göttliche Natur Jesu oder sonst wie Themen oder das Abendmahl. Ja. Jetzt über Musik, was doch eigentlich überhaupt kein geistliches Thema zu sein scheint. Und man fragt sich dann manchmal, ist das eigentlich okay, dass wir darüber reden? Dass also hier ein Gemeindewerk sich den ganzen Tag Zeit nimmt, um über Musik in der Gemeinde zu reden? Wird da vielleicht ein Nebenthema plötzlich zum Hauptthema erhoben? Manche fragen auch, ist nicht Musik ein weltliches Thema? Ja? Und wird da nicht ein weltliches Thema plötzlich in den Vordergrund geschoben, wo wir uns eigentlich um geistliche Themen kümmern sollten? Also es sind viele Fragen da. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle lösen. Wir haben das schon am Anfang gemerkt, dass da viel vor uns liegt. Aber einige davon ansprechen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Missverständnisse, wenn in Gemeinden über Musik geredet wird. Und das eine ist dieses Missverständnis, dass Musik doch eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ja? Dass das irgendwie so eine Nebensache ist. Ja? Das müsste man doch eigentlich geklärt kriegen. Da müsste man doch eigentlich mal eine Ältestenratssitzung machen oder wie das dann bei euch heißt. Ja? Und das mal entscheiden und dann wäre das okay. Ne? Und dann denkt man, die Jüngeren denken dann oft, wenn die Älteren nur mal ein bisschen uns verstehen würden, dann wäre das auch kein Problem mehr. Und die Älteren denken, wenn man nur ein bisschen auf uns Rücksicht nehmen würde, dann wäre das auch kein Problem. Und das ist das Erste, was wir heute machen wollen, so ein bisschen danach fragen, ist es eigentlich wirklich so, dass Musik ein Nebenthema ist? Oder ist es nicht sehr, sehr viel zentraler, als wir manchmal denken, auch wenn wir in die Bibel gucken? Und das soll uns im Ersten am Morgen so ein bisschen darum gehen, zu verstehen, was ist eigentlich Musik und warum ist sie so zentral? Auch in den Gemeinden. Warum ist sie so zentral für den Gottesdienst? Man könnte einfach die Musik abschaffen, hätte man auch nichts zu streiten. Das zweite Missverständnis ist auch das, dass man nicht merkt, dass hinter diesem Thema Musik oft ganz, ganz andere Themen stecken. Dass man wirklich ernsthaft der Meinung ist, man würde sich nun über den Musikstil streiten, aber in Wirklichkeit streitet man über ganz andere Themen. Dass da also in der Musik sich andere Konflikte austragen, wie zum Beispiel der Konflikt zwischen Generationen. Die grundsätzliche Frage nach Gottesdienstformen. Wie feiern wir eigentlich Gottesdienst? Welche Gestalt soll unser Gottesdienst haben? Die Frage nach Mitarbeitsmöglichkeiten. Wer darf eigentlich da vorne stehen und singen? Wer darf eigentlich mitmusizieren? Da verändert sich ja auch viel. Mit neuer Musik kommen neue Mitarbeiter. Die alten Mitarbeiter werden an den Rand geschoben manchmal. Und dann gibt es da also auch sehr viel zwischenmenschliche Konflikte, weil Musiker immer auch, sagen wir mal, gewisse Charakterzüge haben. Und wenn die dann zusammenprallen, dann kommen da auch nochmal wieder Konflikte ins Spiel. Ganz kurz an dieser Stelle, wer von euch, wir haben ja gesagt, das soll ein Seminar sein für Musikteamler, Musiker, Lobpreisleiter, wie man das nennen möchte, und Gemeindeleiter, ja, und Leiterinnen. Jetzt würde mich interessieren, wer aus welchem Bereich kommt. Ich schätze mal, ich ahne mal etwas, weil ihr eben so in Gruppen aufgestanden seid. Also wer kommt eher so aus dem Bereich Musikteam, Musiker, Sänger, Musikmachende, okay, dankeschön. Wer ist eher so aus dem Bereich Gemeindeleitung? Ja, das ist aber schön, da sind einige dabei, das ist sehr gut, weil eigentlich ist es wirklich das, was wir am Anfang gehört haben, wäre gut, wenn diese beiden Gruppen ganz eng miteinander zu tun hätten und über diese Dinge reden würden. Also je nachdem, woher ihr seid, nehmt das mit und redet mit der anderen Gruppe sozusagen auch über diese Themen. Von den Musikern würde mich interessieren, wer von euch würde sagen, ich bin Lobpreisleiter, wer von euch würde sagen, ich bin nur Mitmusiker? Also wer ist Lobpreisleiter? Drin? Eins, zwei, drei, okay. Wer würde sagen, ich bin nur Mitmusiker, ich spiele halt mit, begleite? Okay, dankeschön. Das war eine kleine Fangfrage, weil eine der Dinge, die ich euch gerne heute mitgeben würde, ist, dass alle Musiker Lobpreisleiter sind. Alle Musikerinnen Lobpreisleiterinnen. Ihr leitet mit eurer Musik, so es denn gut geschieht, die Gemeinde im Lobpreis. Und da ist es zweitrangig, ob ihr das am Schlagzeug, am Klavier, an der Gitarre oder an der Stimme tut. Und ich freue mich aber, dass so viele von euch hier sind heute Morgen. Es tut mir leid, dass wir im Laufe dieses Seminars nicht so viel Schlagzeugunterricht oder Klavierunterricht geben können. Dafür müsste man ein anderes Seminar machen. Wir planen auch schon etwas in die Richtung, dass man ein bisschen mehr über die musikalischen Fragen, musikalisches Zusammenspiel und so redet. Heute geht es mehr um diese Fragen, welche Rolle spielt Musik und welche Musik. Aber ich glaube, da sollten wir hinkommen, dass wir verstehen, wir alle, und deswegen freut mich, dass ihr alle mitgekommen seid und nicht gesagt habt, ach, ich bin nur der Bassist, ich muss da nicht hin. Dass wir alle etwas verstehen von dem, was Musik für eine Rolle spielt. Also das in einem zweiten Teil, welche Rolle spielt eigentlich die Musik für unsere Gemeinde? Also wie setzen wir sie eigentlich ein? Wie kann man mit Musik Gottesdienst gestalten? Worauf kommt es an? Und in der dritten Einheit soll es ein bisschen um diese anderen Konflikte gehen, von denen ich geredet habe. Nämlich Generationenfragen, Mitarbeitsfragen und diese Gabenverteilung und diese Konflikte, die mit der Musik verbunden sind. Aber jetzt erstmal ein grundsätzlicher Teil, dass wir etwas verstehen von dem, was Musik ist. Ja, dass wir verstehen, warum wir eigentlich so viel Musik haben in unserer Gemeinde und wie zentral Musik eigentlich ist. Und dass es eben überhaupt kein weltlich Ding ist, oder ein Nebenthema, sondern schon in der Bibel ganz, ganz zentral ist. Und wir versuchen auch zu verstehen, warum das so ist. Und vielleicht fühlt ihr euch damit auch ermutigt in eurer Rolle als Musiker, dass ihr eben nicht nur Mitspieler seid oder Begleiter, sondern ganz zentrale Funktion habt in eurer Gemeinde. Okay, ein Blick in die Bibel. Fangen wir mal an im Neuen Testament. Da ist eine Frage. Mitschreiben wäre gut. Also die Kassette gibt's oder mitschreiben. Ich habe sonst, Kassette gibt es, ja. Ich fange mal im Neuen Testament an. Wenn man im Neuen Testament die ersten Seiten aufschlägt, man fängt bei der Geburt Jesu an, da wird die Musik sofort allgegenwärtig. Manchmal denke ich, Lukas hat sein Evangelium eigentlich als Musical geschrieben. Ja? Das ist ja immer so, man liest so ein bisschen, es begab sich und da waren Zacharias und Elisabeth und dann heißt es, und Elisabeth begann zu singen. Und dann stelle ich mir immer so ein Musical vor, ne? Wo dann, jetzt kommt Elisabeth und dann... Oder hier jetzt Maria, das berühmte Magnificat der Maria, ein Lied. Und dann, ich lese es mal vor, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Eines der ersten Lieder im Neuen Testament. Und so geht das weiter, dann wird wieder ein bisschen erzählt und dann kommt das Lied des Zacharias, und dann kommt das Lied der Engelchöre, Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden und so. Ja. Überall wird gesungen. Sprache ist ja eine deutsche Übersetzung. Das Hebräische sagt eigentlich für alles, was wir sagen, singen und so weiter, das gleiche Wort. Und wenn man sich den Text dort anguckt, die Struktur, dann merkt man, dass es eigentlich Hymnen sind, also Lieder. Ja? Wie sie die nun gesungen hat, das weiß ich nicht. Ja? Vielleicht ist es auch ein Sprechgesang. Ja? Aber das sind von der Struktur her, also das ist, was alle Sprachforscher sagen, ja? Dass das Lieder sind, die da eingebaut sind. Und auch bei den Engelchören und auch hinterher bei Paulus. Also da sind viele Lieder eingebaut. Man sieht das manchmal im Bibeldruck auch, dass es also wirklich so abgedruckt ist. Und es geht eben weiter. Paulus zum Beispiel, Philipper 2, haben wir auch diesen sogenannten Hymnus. Seid unter euch so gesinnt, wie Christus auch gesinnt war, der, obwohl er in göttlicher Gestalt war, dieses nicht für einen Raub hielt, sondern sich entäußerte und wurde wie ein Mensch und nahm Knechtsgestalt an. Und war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und über der Erde sind. Auch das ist ein Lied nach Meinung aller Ausleger und Forscher, was Paulus dort in seinen Philipperbrief eingebaut hat. Und bis ans Ende der Bibel, Offenbarung 15, also ist nur ein Beispiel, es gibt in der Offenbarung auch ganz, ganz viele Lieder. Da ist auch übrigens immer Singen gesagt, also die sangen oder spielten Harfen. So viel zum Thema, es gibt im Neuen Testament keine Stelle, wo Instrumentalbegleitung ist. Zumindest also da in der Offenbarung spielen die also auf Harfen. Die standen dann im gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Gerechtigkeit ist offenbar geworden. Also auch nur ein Beispiel für eins von vielen, vielen Liedern aus der Offenbarung, die auch schon so ein bisschen fast Musical-Charakter hat. Was viele nicht wissen, ist, dass Jesus gesungen hat mit seinen Jüngern. Man überliest das sehr schnell, aber am Ende des letzten Abendmahles, das war ja ein Passamahl, und beim Passamahl wird überhaupt viel gesungen, wir erleben das jetzt in Israel immer, und am Ende gibt es immer eine ganze Lobpreiszeit mit mehreren Psalmen nacheinander, und das nennt sich das große Hallel, also der große Lobgesang, und dieses hat Jesus mit seinen Freunden auch gesungen, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, und dann kommt die Szene im Garten Gethsemane. Ganz kurzer Blick ins Alte Testament, also das waren jetzt ein paar neutestamentliche Stellen. Im Alten Testament ist es natürlich sehr viel ausführlicher beschrieben. Das wäre übrigens auch ein Grund, warum im Neuen Testament so wenig von Instrumentalmusik und überhaupt Musik die Rede ist. Man kann ja sagen, das zeigt, wie wenig das eine Rolle spielte. Man kann es auch genau ins Gegenteil lesen und kann sagen, weil es so selbstverständlich war, brauchte niemand mehr darüber zu schreiben. Also man kann immer Schlüsse in die eine oder in die andere Richtung ziehen. Viele Dinge, die wir selbstverständlich machen, da reden wir auch nicht mehr drüber. Wir sehen unter anderem, wie selbstverständlich das war, wenn wir uns angucken, wie im Alten Testament Gottesdienst aussah. Und wenn wir dann sehen, dass im Neuen Testament die neue Gemeinde eigentlich nicht neue Gottesdienste erfunden hat, sondern dass sie in den Tempel gingen, um dort Gottesdienst zu feiern, dort mitgefeiert haben. Ein paar Daten und Fakten aus dem Alten Testament über Musiker. 1. Chronik 23,5. Man zählte die Leviten von 30 Jahren an und darüber. Also das war jetzt quasi die Leviten, die Leute, die im Tempel Dienst taten. Von diesen wurden 24 für die Arbeit verordnet und 6.000 zu Amtleuten und Richtern und 4.000 zu Torhütern, das waren die verschiedenen Ämter dort, und 4.000 zu Sängern des Herrn mit den Instrumenten, die David zum Lobgesang hatte machen lassen. Also 4.000 Sänger und alle sangen unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Harfen für den Dienst im Hause Gottes nach Anweisung des Königs. Das ist jetzt übrigens 1. Chronik 25, Vers 7. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt war, 288, allesamt Meister. Das ist auch eine Herausforderung. Ja. 2. Chronik 5, Vers 12. Da sind nochmal die Leviten erwähnt und immer diese Berühmtheiten dort, Asaf, Heman und Jedutun, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Also das muss auch ein mächtiges Bild gewesen sein. Warum ist eigentlich die Musik so zentral in der Bibel und überhaupt in unserem Leben? Das ist ein Bild von meiner Frau. Wir waren im Urlaub, das ist schon ein paar Jahre her, wir waren in Südfrankreich und haben uns da so alte Höhlen angeschaut und mit so Höhlenmalereien. Manche kennen das, das sind so Büffel und Bisons und sonst was. Und früher hat man immer gedacht, das sind Jagdszenen, ja, kann man auch in vielen Büchern nachlesen. Und wir haben da was Interessantes gelernt, nämlich, dass die neuere Forschung bei diesen Höhlenmalereien, die eben sehr, sehr alt sind, so mit die ältesten Kunstwerke der Menschheit, und die neueren Forscher gehen davon aus, dass das quasi Anbetungskunst ist. Die haben das irgendwie ausgemessen, dort die Formen von den Höhlen und sowas, und haben vermutet, dass man dort gesungen hat und Musik gemacht hat und dass man quasi dort um diese Musik, zur Begleitung dieser Musik, diese Bilder gemalt hat. Fand ich natürlich toll, als Anbetungsleiter zu sehen. Also da war also auch schon irgendwie Musik offensichtlich zentral. Und diese Bilder sind nicht aus so was Bösem wie der Jagd entstanden, obwohl wir es ja alle brauchen zum Leben, sondern aus der Anbetung. Natürlich damals ganz andere Anbetung. Aber das zeigt, hat mir nochmal etwas gezeigt von der tiefen Verwurzelung von Musik in der, auch in der Kulturgeschichte der Menschen. Dass wir, in der Musik eigentlich etwas sehen, was alle Völker zu allen Zeiten gemacht haben. Wo immer man Ausgrabungen macht und buddelt und Reste von alten Kulturen findet, da findet man auch Reste von Musik. Und wer kann sich vorstellen, warum das so entscheidend ist? Warum ist eigentlich Musik sowas Zentrales für uns? Weil man damit sehr viel, genau, Gefühle ausdrücken kann, und zwar Freude, Trauer, also die Gefühlsbandbreite, die sich ausdrücken lässt, ist bei Musik. Das tiefste Innere ist berührt, ja. Ist auch etwas Gemeinsames, ja. Man kann also viel leichter zusammen singen, als dass man zusammen reden kann. Wenn man zusammen redet, gibt es oft eher Spektakel. Wenn man zusammen singt, ist das einfacher. Musik zu empfinden braucht man keinen Verstand, das ist richtig. Und Musik zu machen ist was anderes, aber Musik zu empfinden braucht man keinen Verstand. Man kann ihn verwenden. Dass Gott Musik in uns reingelegt hat, ja. Ja, also das sind alles, ich glaube, das ist alles richtig. Das war jetzt keine richtig oder falsch Antwort, sondern das sind alles Dinge, die stimmen. Ja. Mit Musik kann man oft Dinge ausdrücken, auch Gefühle ausdrücken, die einem mit Worten ganz schwer fallen, die sich mit Worten nicht so leicht ausdrücken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr, die Älteren unter euch, sich noch erinnern, in den 80er Jahren gab es mal so einen Hit, Words Don't Come Easy. Kommt jetzt immer noch mal, ne? Words Don't Come Easy. Die Geschichte war die, da wollte einer seiner Frau sagen, oder seiner Angebeteten, wie man so schön sagt, sagen, er liebt sie, ja, aber er findet nicht die richtigen Worte. Words Don't Come Easy. Und dann sagt er eben, deswegen schreibe ich lieber ein kleines Liebeslied. Ja. Und ich glaube, das ist, trifft den Kern der Sache auch gegenüber Gott. Wenn wir anfangen, Gott zu beschreiben, dann haben wir so und so viele verschiedene Worte, ja, ihn auszudrücken. Wir können sagen, du bist groß, du bist toll, du bist wunderbar, du bist herrlich. Aber irgendwie denken wir immer, das ist noch viel zu blass. Ja? Und so hilft uns die Musik oft, Dinge auszudrücken, die tiefer liegen, als man mit Worten sagen kann. Ich habe einige Freunde, die so auch so Pädagogik und sowas studieren. Und die müssen sich immer mit so, auch mit Hirnforschung und solchen Sachen, gerade die Musikpädagogen und die Musiktherapeuten, die haben sich sehr viel damit beschäftigt, was Musik in unserer Seele so bewegt. Und neulich habe ich eine Zeitschrift gelesen, und das war hier ganz toll, Natur und Kosmos, Musik ist Trumpf, auch Tiere sind musikalisch. Naja, das war also sehr interessant, haben wir gleich noch ein paar Bilder von. Aber da habe ich unter anderem diesen Artikel über das limbische System gelesen. Ich lese das mal kurz vor. Der Dirigent der Gefühle. Erst durch das limbische System erhält Musik ihre emotionale Bedeutung, bei Menschen und Tieren. Mit Melodien, Klängen und Gesängen signalisieren Menschen und Tiere ihren Artgenossen die vielfältigsten Gefühle. Liebe, Trauer, Aggressionen. Der Grund, warum die musikalische Kommunikation zwischen Sender und Empfänger funktioniert, ist eine besondere Gehirnstruktur. Das limbische System. Es wird das also mit allerlei Fachworten hier begründet. Das getragene Adagio erhält die Gefühlstönung Melancholie. Der flotte Marsch wird in die Gehirnschublade für Erregung, Euphorie weitergeleitet. Das limbische System ist somit der Farbgeber und Verteiler für Gefühle. Durch die Vernetzung mit anderen Gehirnarealen erhalten objektive Sinneseindrücke, aber auch rationale Gedankengänge, also das wäre bei uns jetzt Theologie, also richtige theologische Sätze, wichtige Überzeugungen, Wertvorstellungen, ihre emotionale Wertung und Zuweisung. Also man würde das mit anderen Worten ausdrücken, dass es vom Hirn auch ins Herz rutscht. Ja? Zuweisung. Bestes Beispiel ist die Musik in Filmen. Dank des limbischen Systems verstärkt Musik die Handlung und provoziert Gefühle. Diese besondere Gehirnstruktur ist auch der Grund, warum Musik universal ist. Der neuronale Gefühlsschaltkreis gehört nämlich zu den stammesgeschichtlich ältesten Arealen im Großhirn der Wirbeltiere. Ja, jetzt kommen wir in schwierige theologische Themen. Die wollen wir jetzt lieber nicht mehr weiter verfolgen. Ja? Das wäre der nächste. Ach so, Sie können das lesen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ne? Okay, das wollen wir jetzt theologisch nicht anreißen. Und das finde ich sehr interessant, weil die Forscher hier neuerdings etwas herausfinden, was die Bibel schon längst und immer schon wusste. Und wir finden das zum Beispiel da nun gerade nicht. Also, das kommt jetzt gleich, genau. Ich wollte eigentlich noch Klagelieder 3, Vers 41 zitieren. Da heißt es nämlich, lasst uns unsere Hände zusammen mit unserem Herz aufheben zu Gott. Ja? Und da wird etwas geschrieben vom Inneren, vom Zusammenhang des Äußeren, des Inneren. Ja? Wie man das so schön nennt im neueren Psychosomatik. Das ist eigentlich das, was die Bibel auch schon kennt. Sie sagt, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen dem, was wir äußerlich tun, sagen, singen, Hände heben und unserem Herz. Ja? Und das sehen wir hier auch in Esra. Eben hat jemand von Gefühlen geredet. Esra 3, Vers 10 bis 13. Da heißt es auch, und sie stimmten den Lobpreis an und danken dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Also ich glaube, da wird mal so ein bisschen dieses ganze Gefühlsspektrum deutlich, was eigentlich auch in diesem Lobpreislied dort liegt. Und ich weiß nicht, wie viele solche Gottesdienste erleben bei euch. Ja? Also ob das in eurem Sonntagsgottesdienst so zugeht, dass da viele laut weinen, viele mit Freuden jauchzen, dass das Geschrei laut weithin zu hören ist, dass man das Jauchzen und das Weinen nicht unterscheiden kann. Stellt euch mal so einen Sonntagmorgen vor, ja? Aber das ist das, was wir quasi hier finden. Und das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Jemand hat gesagt, Musik hat etwas auch mit Gemeinsamkeit, mit Einheit zu tun. Wir könnten jetzt so einen Test machen und mal sagen, lass uns mal alle zusammen probieren zu erzählen, was wir heute Morgen zum Frühstück gegessen haben, ja? Probieren wir das mal? Also, ich sage 1, 2, 3 und dann erzählt ihr mir das, ja? 1, 2, 3. Ja? So, Dankeschön. Das war schön. Wenn ihr das vergleicht mit dem Lied, was wir eben gesungen haben, dann war das doch etwas einheitlicher. Ja? Jetzt gibt es natürlich Zwischendinge, wenn wir jetzt sagen würden, wir beten jetzt mal das Vaterunser, da hätten wir auch eine gesprochene Einheitlichkeit. Nur mit Musik geht es quasi noch besser zusammen und das ist auch etwas, was wir schon in der Bibel finden. 2. Chronik 5, Vers 13, da wird das alles beschrieben, wie sie da die Musik machen und die Zimbeln und Priester und Harfen und Zimbeln, Psaltern und Harfen und mit ihnen die Priester und die Trompeten. Und dann heißt es, und es war, als wäre es einer, der da trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Also das ist auch eine Erfahrung, die die Menschen in der Bibel gemacht haben. Nicht nur die ganze Bandbreite der Gefühle, sondern auch das Zusammenkommen in einem, was in der Musik eben ausgedrückt wird. Das Dritte, jemand hat das auch gesagt, es hat auch einfach was mit dem zu tun, was Gott in uns hineingelegt hat, wie er uns geschaffen hat. Gott selber ist ein musikalischer Schöpfer. Das sind jetzt ein paar Bilder aus diesem Natur und Kosmos, die fand ich sehr schön, weil die zum Beispiel über diese singenden, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, das sind keine Gibbonaffen, sondern irgendwie sowas, die haben Namen, also die auf Madagaskar, und die singen irgendwie den ganzen Tag. Und dann überlegt man sich, wer hat sich sowas wohl ausgedacht? Ja? Was für ein Gott muss das gewesen sein, der Affen im Dschungel singen lässt? Ja? Wo jetzt die Forscher das erst nach so und so vielen tausend Jahren die gefunden haben und da endlich mal Berichte drüber schreiben. Ja? Oder Wölfe, ja, jetzt kann man sagen, die heulen, aber das ist ja auch, sagen wir mal, eine Art von Musik, Singvögel. Ich weiß nicht, wie viel 10.000 oder 100.000 verschiedene Vogelstimmen es gibt. Wo ich auch immer denke, was muss das für ein Gott sein, ja, der nicht so den Einheitsvogel erschafft, ja, der einfach zu seinem Weibchen sagt, hallo, hier bin ich, ja, und dann klappt das schon, sondern der den also 100.000 verschiedene Melodien gibt, damit sie sich gegenseitig finden und damit sie einfach die Welt schöner machen. Denn anders ist es nicht zu erklären. Er könnte ja auch jedem so eine bestimmte Frequenzhöhe gegeben haben. So ein Einheitskammerton. Ne? Aber nein, er hat sich Melodien ausgedacht. Ja, erstaunlich. Wale, die singen irgendwo im Ozean, wo niemand sie hört, außer die anderen Wale. Ja? Und wir jetzt drauf gekommen sind, das mal aufzunehmen und da Filme drüber zu machen. Ist doch erstaunlich. Auch die Bibel staunt schon darüber. Es gibt diese Rede von Gott im Hiob-Buch, Hiob 38, ab Vers 4, da sagt Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete, sage mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? als die Morgensterne miteinander sangen und alle Kinder Gottes jauchzten. Ist das nicht eine schöne Beschreibung der Schöpfung? Als die Morgensterne miteinander sangen und alle Kinder Gottes jauchzten. Psalm 98 heißt es: Lobe den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, das Meer brause und was darin ist. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen und alle Berge sollen singen vor dem Herrn. Ja, das kann man sich bildlich vorstellen, diese Flüsse, die so plätschern und klatschen, ja, die Berge, die vielleicht singen, wenn der Wind darüber geht. Ja, und das, die Bibel hat es schon verstanden, dass da etwas von dem deutlich wird, was Gott in die Welt hineingelegt hat, an Musik. Hier nochmal Jesaja 55, 12, Bäume auf dem Felde werden in die Hände klatschen. Gott selbst singt, Zephania 3, Vers 17, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich jauchzen mit Singen. Auch da kann man natürlich, alle Ausleger können sich an so einer Stelle dann sagen, ja, das kann man auch anders übersetzen. Kann man vielleicht. Aber ich glaube, dass es trotzdem Gottes Wesen richtig widerspiegelt. Und da zeigt sich etwas vom Wesen Gottes. Und ich glaube, am deutlichsten zeigt es sich in der Geschichte, die Jesus erzählt vom verlorenen Sohn, die ja eine Geschichte über den Charakter Gottes ist. Und das Interessante ist, wo der Sohn nach Hause kommt, wir kennen diese Geschichte von der Liebe des Vaters und besonders beliebt zur Zeit ist immer das Rennen des Vaters, ja, dass man also damals nicht rannte. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, dass damals die Leute nicht gerannt sind, aber was man oft überliest, ist, dass es dort heißt, als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Das war der ältere Sohn. Ja. Das heißt, im Haus des Vaters, und das ist ja deutlich hier ein Bild für Gott, im Haus des Vaters, sagt Jesus, ist eine der Geschichten, wo er am deutlichsten den Vater charakterisiert, ist Singen und Tanzen. Und das finde ich auch sehr spannend. Es gehört zum Charakter Gottes. Also, so viel zu den Missverständnissen über Musik. Ist Musik wirklich ein weltliches Ding, eine Nebensache, so eine Begleiterscheinung, ja, womit man die Gottesdienste ein bisschen schöner macht oder auch nicht, ja, womit man ein bisschen Unterhaltung in die Gemeinde bringt? Nein. Wenn ich Musik beschreiben müsste, dann würde ich sagen, Musik ist die Sprache, die Gott unserem Herzen gegeben hat. Musik ist wie eine Sprache. Wir alle sprechen Deutsch. Ja? Das sind immer nur die Deutschen, die das verstehen und die Schweizer und Österreicher auch. Ja? Und andere sprechen andere Sprachen. So ist Musik, glaube ich, eine Sprache, eine universalere Sprache, eine nicht ganz so präzise Sprache, aber es ist wie eine Sprache, die wir erlernt haben, die Gott in uns hineingelegt hat, mit der unser Herz sprechen kann. Und wir werden auch nachher, wenn wir über die Konflikte reden, merken, dass das auch etwas mit der Verschiedenheit von Sprache zu tun hat. Ja? Das ist ja die spannende Frage. Wenn Musik die Sprache des Herzens ist, warum gibt es dann so oft Missverständnisse? Ja? Diese schöne Zeichnung gefunden. Das ist ein wild gewordener Klavierspieler vorne im Vordergrund. Hinten sagen sie, ich glaube, das ist dem, der uns liebt, im Stil von Keith Jarrett. Jarrett, jetzt, wo du es sagst. Warum verstehen wir uns eigentlich nicht? Und das hat etwas mit der Verschiedenheit von Sprachen zu tun. Wir kennen das aus dem Normalen, aus dem Sprechbereich. Wir versprechen in der Welt verschiedene Sprachen. Ja? Also, hier wahrscheinlich die meisten Deutsch, aber wenn wir in ein anderes Land gehen, dann werden wir nicht mehr unbedingt verstanden. Das ist eine Banalität. Aber es ist so, dass jede Sprache auch sagen wir, einen gewissen Mitklang hat. Jede Art von Sprache drückt auch gleichzeitig mehr aus als nur die Sprache. Also es ist nicht egal, ob ich etwas auf Deutsch, auf Englisch, auf Lateinisch, auf Dänisch oder auf Französisch sage. Ja? Derselbe Satz klingt in verschiedenen Sprachen anders. Also wenn wir es mal versuchen, spontan zu machen, was klingt für euch bei der deutschen Sprache mit? Also was ist, sagen wir mal, Deutsch, wenn ihr das vergleicht mit anderen Sprachen? Korrekt strukturiert. Etwas härter, ja. Rhythmisch, präzise vielleicht, ja. Okay, was schwingt für euch mit, wenn ihr Latein hört? Totheit, ja, wird nicht mehr gesprochen, es klingt gelehrt, sehr logisch. Was ist Englisch? Was verwendet ihr mit Englisch? Lockerer, melodischer, modern vielleicht, ne? So, irgendwie sowas. Eingänglicher. Spanisch? Ja? Temperamentvoll? Also wir merken, dass wir, unabhängig davon, ob wir eine Sprache verstehen oder nicht, selbst wenn wir all diese Sprachen sprechen würden, würden bei uns emotional ganz andere Dinge mitschwingen, wenn wir, selbst wenn wir den Inhalt der Sprache verstehen. Und man kann auch Dinge nicht eins zu eins von einer Sprache in die andere übersetzen. Also dasselbe gesagt in der einen Sprache, zum Beispiel, typisches Beispiel im Deutschen, ist das schöne Wort Heimatland. Ja? Heimatland, bei vielen noch positiv besetzt. Ja? Wenn ich das ins Englische übersetze, kommt Homeland raus. Ja? Und da schwingen natürlich völlig andere Bilder mit. Homeland, Südafrika, ja? Apartheid und so. Und daran sieht man, dass auch Sprachen sich nicht eins zu eins übersetzen lassen. Ich kann also nicht das Gleiche in der anderen Sprache sagen und dann kommt das Gleiche dabei raus. Und das Problem haben wir, glaube ich, oft bei den verschiedenen Musikstilen in unserer Gemeinde. Dass wir verschiedene Sprachen sprechen, das hat etwas mit unserer Herkunft zu tun, mit unserer Geschichte, mit unserer persönlichen Geschichte, hat etwas mit unserem Lebensalter zu tun, aber wie wir noch sehen werden, nicht nur. Hat etwas mit unserer Kultur zu tun, hat etwas mit unserer Persönlichkeit zu tun. Und wir sprechen diese verschiedenen Sprachen und manchmal bis dahin, dass wir einfach die Sprache des anderen nicht verstehen, aber manchmal auch, dass wir sie verstehen oder meinen sie zu verstehen, aber etwas anderes hören, als der andere meint. Wenn der andere zum Beispiel irgendwie ein schwülstiges Lobpreislied singt, was wir für flach oder kitschig halten, dann ist das für den oder die vielleicht endlich mal ein Lied, wo man sich richtig reingeben kann und wo das Herz sich so richtig ausschütten kann. Ja? Und wenn man vielleicht den anderen ein Lied hören, ein Hören singen hört, ja, wo man denkt, ach, das ist doch alte Tote, ist doch altes totes Zeug, ja, uralt, spricht niemand mehr an, dann ist das für denjenigen vielleicht eine totale, sagen wir mal, tiefgehende Erfahrung und trifft ihn viel tiefer und spricht viel tiefer aus ihm heraus als irgendein modernes Lobpreislied. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir jetzt noch einen Moment uns Zeit nehmen, ein bisschen in die Geschichte zu gucken und zu versuchen zu verstehen, wo kommen eigentlich diese verschiedenen Musikstile her? Was drücken die eigentlich aus und was schwingt da noch mit? Ja? Sehr oft diskutieren wir nur, das haben wir auch vorhin in dem Fragebogen gesehen, neue Lieder, alte Lieder, Folienlieder oder Gesangbuchlieder, ja? Bandlied oder Klavierlied. So, ja. Als ob es da so ein Entweder-Oder ginge. In Wirklichkeit ist das Spektrum ja viel breiter und da wollen wir jetzt ein bisschen mal durchgehen, ein bisschen die Geschichte von Musik verstehen. Ich fange nochmal in der Bibel wieder an. Was ist eigentlich der Musikstil, ein biblischer Musikstil? Ja, das kann man schon mal fragen. Ja. Was ist eigentlich biblisch, wenn man Musik nennt? Dann sagen viele, ja, die Orgel ist irgendwie biblischer als die Band. Ja. Das ist ja eigentlich Unsinn, weil das sind ja beides moderne Erfindungen. Das heißt, wenn wir in die Bibel gehen, dann haben wir da zum Beispiel hier 2. Chronik 5, Vers 13, Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele. Also wenn wir das jetzt wirklich machen wollten, dann müssten wir ja nicht nur diese Instrumente rausholen, sondern wir müssten auch noch wissen, wie die damals gespielt haben. Jetzt gibt es immer so schöne Bibelfilme, Mosesfilme und so, da hört man dann diese Musik. Aber das ist natürlich in Wirklichkeit oft dann erdachte Musik, wie man sich heute vorstellt, wie es damals gewesen sein könnte. In Wirklichkeit nimmt man da dann irgendwelche orientalische Musik oder ostasiatische Musik und dann denkt man, das wäre jetzt biblisch. Ja? Das merken wir in Israel sehr oft. Da kommen oft die Leute und machen dann so beduinische Musik und dann sagen sie, das ist jetzt biblisch. In Wirklichkeit ist das nur arabisch. Ja? Und die anderen, die machen also, singen israelische Volkstänze, die aus Polen kommen, ja? Die Juden aus Polen mitgebracht haben, Folklore, so Polka und so, und sagen, das ist jetzt also biblische Musik, weil das jetzt von Israelis gesungen wird. Das sind so Missverständnisse. In Wirklichkeit wissen wir ja nicht, wie die Musik damals klang. Wir haben die Beschreibung von den Instrumenten. Und ein interessantes Phänomen ist, dass wir diese Musik mit dieser Bandbesetzung, sag ich mal, die wir da jetzt haben, ja nicht nur bei den Israeliten finden, sondern auch in der Umwelt. Ja, wir haben also hier Daniel 3, Vers 7. Die gleiche Beschreibung, als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und alle anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an, das ist doch schon mal toll, ne? Beteten an, das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Ja, was jetzt? Dieselbe Musik, aber das ist doch jetzt hier für die Götzen, ja? Das ist ja schon mal sehr verwirrend, ja? Vielleicht ist ja der Musikstil auch gar nicht das, was das Richtige oder Falsche der Anbetung ausmacht. Offensichtlich haben die damals mit derselben Musik sowohl den wahren Gott als auch die Götzen angebetet. Vielleicht haben die auch eine andere Tonart benutzt bei Nebukadnezar, das weiß man nicht, aber prinzipiell ist das ja dieselbe Musikkultur. Ja, wenn man es jetzt mal kulturgeschichtlich angeht, ist es unwahrscheinlich zu sagen, dass die eine völlig andere Musik jetzt dort hatten. Vielleicht, weil sie ein bisschen mehr auf die Stimme Gottes in sich gehört haben, dass sie vielleicht etwas mehr die Musik, den Musikstil Gottes getroffen haben. Aber ich stelle mir vor, dass es prinzipiell ähnliche Musik war. Und daran sehen wir, dass, dass offensichtlich der Stil schon in der Bibel nicht ausmachte, ob es nun wahre oder falsche Anbetung ist. Soweit also die Bibel. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die nachbiblische Zeit. Oh ja. Jetzt müsste ich eigentlich hier meinen Flipchart mal eben holen. Lass es mal da stehen. Eigentlich hatte ich gedacht, wir sind unten und ich hätte eine große Tafel. Aber die Tafel habe ich jetzt nicht. Jetzt muss ich das hier so ein bisschen improvisieren, weil ich so ein bisschen durch die Zeitepochen gehen möchte. Okay. Phase 1 ist also ungefähr 0 bis 500, ich sage es mal ganz grob, ja. 0 bis 500, also angefangen von Neuen Testament oder danach, die ersten 500 Jahre Kirchenmusik. Wie sahen die wohl aus? Ja. Prinzipiell muss man sagen, wahrscheinlich gar nicht so anders am Anfang wie im Alten Testament. Das ging ja so ein bisschen ineinander über. Ich dachte das eben schon, die ersten Christen, die sind nahtlos weiter in den Tempel gegangen, die haben dieselben Lieder gesungen. Warum sollten sie plötzlich die Psalmen des Alten Testamentes nicht mehr gesungen haben, nur weil sie jetzt an Jesus glaubten? Ja? Sie haben neue Lieder geschrieben. Wir finden die bei Paulus, bei Maria, bei Elisabeth, bei Lukas. Ja? Es gab also neue Lieder. Aber ob die nun musikalisch so einen anderen Stil hatten, als das, was in den jüdischen Synagogen gesungen wurde, kann man nicht sagen. Ja? Im Zweifelsfall war es wahrscheinlich eher ein schleichender Übergang, dass man neue Texte geschrieben hat mit der gewöhnlichen Musik. Was die Instrumente angeht, was schätzt ihr, was da so instrumentemäßig dran war? Hm? Ja, jetzt sehe ich gerade, ich habe meine ganzen, habe ich eigentlich die Liedbeispiele dabei? Aha, nicht, okay. Gut. Jetzt habe ich gerade ein Problem. Macht nichts, aber ich glaube, wir sind sowieso zeitlich, machen wir es ein bisschen kürzer. Also, ich habe mal einen Menschen aus dieser Zeit, das ist einer der berühmtesten Liederdichter, so aus dem 4. Jahrhundert, da hat sich das Ganze schon ein bisschen fortentwickelt, aber es ist immerhin noch aus dem Orient. Ja? Der musikalische Schwerpunkt war ja in den ersten paar hundert Jahren noch auf dem Orient, wir waren da immer noch auf den Bäumen hier in Germanien. Und Ephraim der Syrer zum Beispiel hat ein sehr, sehr schönes, also sehr, sehr viele Lieder geschrieben, aber eins ist sehr bekannt, das Lied von der Perle, wo er also wirklich in sehr poetischer Form die Geschichte von der Perle besingt, und das ist eigentlich eine Symbolik für die ganze Heilsgeschichte, und das ist einer der berühmten Liederdichter aus dieser Zeit. Dann haben wir hier noch, Ambrosius, ich habe immer nur ein Bild pro Epoche. Wenn wir jetzt vom Orient in den Westen gehen, dann finden wir im Westen zum Beispiel Ambrosius. Ambrosius war ein christlicher Leiter in Rom, in Mailand, also Italien, und war einer der großen Liederdichter des Westens. Ja? Also einige der späteren Lieder, die Luther dann noch vertont hat, ja? Zum Beispiel das Veni Creator Spiritus, oder auch, das fällt mir gar nicht ein. Also einige der Choräle, die wir heute im Gesangbuch haben, die kommen noch aus der Zeit von Ambrosius. Jetzt kann man sich überlegen, welche Musik hatten die wohl? Ja. Vielleicht haben die auch noch so mit Harfen und Zittern und sowas gesungen, aber es ging dann teilweise auch über eher so in Vokalmusik. Ja. Reine Vokalmusik, und da kommen wir jetzt schon in die nächste Phase, nämlich die Phase 500 bis 1000. Das ist also jetzt mal ganz grob gesagt, ja,
500 bis 1500, also das, was wir Mittelalter nennen, ja, wo Schwerpunkt der Musik die Gregorianik war. Gregorianik, benannt nach Gregor dem Großen. Hier sieht man also ein Bild von ihm, wie er da gerade einem Schreiber Noten diktiert. Ja, die werden also gerade aufgeschrieben. Und Gregorianik, das kennen wir, das ist so eben sehr vokalbetonte Musik. Zunächst einmal einfach auch unisono, nicht mehrstimmig. Später gab es dann in der sogenannten neuen Musik, gab es also dann auch Bestrebungen, mehrstimmig zu singen. Die Themen, über die gesungen wurde, waren in dieser Zeit noch ähnlich. Es waren vor allen Dingen Psalmlieder, also biblische Texte. Es waren heilsgeschichtliche Hymnen, also die einfach davon beschrieben, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er Christus gesandt hat. Aber ansonsten ging es also etwa so weiter und das war so ungefähr der Musikstil für bald 1000 Jahre, also 500 bis 1500. Also, wir wissen alle, 1500 kommt dann die Reformation. Oh, habe ich hier noch ein Textbeispiel? Ah, nee, das ist hier noch ein Notenbeispiel von gregorianischem Gesang. Das kann also für euch als Musikteams dann auch mal schön, das mal so einzuüben für den Sonntagmorgen. In Jerusalem singen wir das jetzt immer mehr. Das ist also sehr schön. Wir sind ja öfters mal auch so in Klöstern zu Gast und so. Und da ist das also noch der lebendige Musikstil bis heute. Und kann auch sehr schön sein. Ein anderer Hymnus aus dieser Zeit, also aus dem Mittelalter, ist dieser Christ ist erstanden. Die Vertextung, die deutsche Vertextung ist natürlich von Luther, aber er hat sich damit auf einen alten, also auf ältere Traditionen zurück gegründet. Da haben wir den Text hier, Christ ist erstanden von der Marter alle. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen, seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesus Christ. Kyrie eleis. Man sieht noch, die Kyrie eleis, das sind noch Reste aus dem Griechischen, die dann mit drüber gerettet werden. Und der Rest ist eben der Versuch, lateinische Texte ins Deutsche zu bringen. Interessant, damals hatten sie auch schon dieses Übersetzungsproblem. Und man sieht auch, selbst beim guten Luther, ja, dass übersetzte Lieder manchmal ein bisschen holpern. Ja. Das ist ja auch ein Problem, mit dem wir uns manchmal heute rumschlagen, dass man auch versuchen muss, dann die Metrik zu übernehmen. Genau, ja, er hat die Musik dann von anderen sich geholt oder mit übernommen. Bei dieser alten mittelalterlichen Sachen hat er teilweise die alten gregorianischen Weisen mitgenommen. Also Christ ist erstanden zum Beispiel. Christ ist erstanden von der Mater alle. Des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Das ist also von der Melodieführung noch sowas, was eigentlich aus dem Mittelalter kommt. Ja. Anders als die späteren Choräle bei Luther. In diesem Fall aber eben nicht. Dieses ist kein Gassenhauer, sondern das ist noch alte Musik. Jetzt kommen wir zu dem wirklichen Musik der Reformationszeit. Und da ist eben tatsächlich das passiert, dass man musikalisch ganz neu angesetzt hat und gesagt hat, wir können nicht nur die alten Lieder übernehmen und alten Lieder übersetzen, sondern wir müssen ganz neue Lieder schreiben und dafür brauchen wir auch Melodien. Und da hat Luther dann eben sehr stark in die Musik seiner Zeit gegriffen und hat einfach Volkslieder aus der Umgegend, Gassenhauer, wie man so schön sagt, ja, übernommen und hat sie christlich vertextet. Ja. Und da können wir uns auch vorstellen, dass der Musikstil auch anders war. Welche Instrumente würdet ihr so an, wie stellt ihr euch das vor, so musikalisch? Mit Fiedel, ja? Drehleier, Laute, ja? Diese ganzen Instrumente, also wenn man so Robin Hood-Filme hat, dann hat man so manchmal diesen mittelalterlichen Musikstil. Der hat die Dinger ja nicht für Orgel geschrieben. Ja? Das denken wir manchmal, aber man muss sich das immer so als mittelalterliche Tanzmusik vorstellen. Ja? Zum Beispiel ein feste Burg ist unser Gott. Da muss man sich so vorstellen, ich hätte jetzt Strumpfhosen an und so. Ne? Und dann so eine Laute. Ne? Und dann ist es so. Ja? So ist die eigentlich geschrieben worden. Das sind das Richtige. Ne? Und man merkt das oft, dass die auch so im Stil von Trinkliedern geschrieben sind. Weil oft sind die Choräle aus der Reformationszeit, die haben dann vier Zeilen. Und die letzte Zeile wird nochmal wiederholt. Und da weiß man genau, wie das also funktioniert. Da war so ein Vorsänger, der sang dann irgendwie, ne? Nehmen wir mal hier, das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, nehmen wir mal das andere, ne? Christ will unser Trost sein, Kyrie eleison. Nee, hier passt es nicht. Aber, okay, schlechtes Beispiel. Wir haben neulich sonntags noch so eins gesungen. Dann ist immer die letzte Zeile, da merkt man, das kann man sich so richtig vorstellen, wie beim Herr der Ringe, wo die Hobbits da in der Kneipe singen, ja? Beispiele. Auch inhaltlich gibt es einen Neueinsatz bei der Reformation, und das ist nämlich die Bewegung vom schwerpunktmäßig Anbetungslied zum Verkündigungslied. Das Mittelalter, die ganze Gregorianik, war ja basiert auf Psalmen, auf Lobgesängen, auf Hymnen, also Lieder, die vor allen Dingen Gott priesen. Ja. Und jetzt sagt Luther, wir brauchen andere Lieder, nämlich Lieder, die verkündigen, Lieder, die das Evangelium bekannt machen, Lieder, die Theologie vermitteln. Ja, man sieht das gleich hier, der Text ist also ganz anders bei Martin Luther. Christ, unser Herr, zum Jordan kam nach seines Vaters Willen, von Sankt Johannes die Taufe nahm, sein Werk und Amt zu erfüllen. Da wollt er stiften, uns ein Bad zu waschen, uns von Sünden, ersäufen auch den bitteren Tod durch sein selbst Blut und Wunden. Es galt ein neues Leben. Ja, da sieht man, das ist eigentlich Lehre, das ist eigentlich Predigt. Ja, und man hat die Lieder gesungen, damit die Leute was lernen. Und hier ist natürlich auch, also das ist nicht so geeignet als Lobpreis- und Anbetungslied. Wer nicht glaubt dieser großen Gnade, der bleibt in seinen Sünden und ist verdammt zum ewigen Tod, tief in der Höllengrunde. Nichts hilft sein Eigenheiligkeit, all sein Tun ist verloren. Die Erbsünd macht zur Nichtigkeit, darin er ist geboren, vermag ihm selbst nichts helfen. Also nicht so erhebend, ja, das ist einfach die Wahrheit. Ja. Das heißt, man singt sehr viele Lieder, die sind einfach richtig, aber die sind jetzt nicht unbedingt dazu da, dass wir damit Gott anbeten. Okay, in der späteren Reformationszeit haben wir dann, also das geht so, ich habe gesagt, bis 1700, haben wir dann so Liederdichter wie Paul Gerhardt, auf den wird immer Bezug genommen, wenn man sagt, früher waren die Lieder noch toll und heute nicht mehr. Paul Gerhardt war einer der Leuchten in seiner Zeit, ja, und hat wirklich jede Menge tolle Lieder geschrieben, zum Beispiel Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Wollen wir das mal ganz kurz einmal hier ansingen? Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Also wir merken hier auch einen großen Schritt von Luther zu Paul Gerhardt, weil dieses entspricht auch unserem Sprachgefühl schon viel mehr. Ja? Bei Luther, die Texte, die sind manchmal so ein bisschen sperrig, komisch abgekürzt. Ja? Ist doch noch was Älteres, wo man sagen kann, das ist nicht wirklich unsere Sprache hier. Ja? Paul Gerhardt hat schon sehr viel mehr unsere Sprache geprägt. Das ist unsere Art von Dichtung und Poesie. Wir empfinden das als rund, wir empfinden das als poetisch. Und er hat natürlich auch sprachlich enorm gearbeitet, zum Beispiel, befiehl du deinen Wege. Wenn man da durch die einzelnen Strophen geht, fängt ja jede Strophe wieder mit einem, also aus diesem Bibelvers, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird so wohl machen. Und er hat jede Strophe mit einem Wort aus diesem Bibelvers angefangen. Das ist natürlich auch schon eine künstlerische Leistung. Das Missverständnis ist allerdings das, dass alle Lieder, die aus dieser Zeit kommen, textliche Qualität haben und alle Lieder, die aus neuer Zeit kommen, diese nicht haben. Wir finden natürlich damals genauso viel Schrott wie heute. Ich habe mal ein Beispiel mitgenommen hier. Ja, das ist ein Lied auch aus dieser Zeit, weil es damals sehr viel Konfessionskämpfe gab. Und das ist also nach der Melodie, nun danket alle Gott. Die Reformierten sind, wie wir vom Papst geschieden. Und dennoch leben wir mit ihnen nicht in Frieden. Denn erstens lehren sie falsch von dem Abendmahl. Und zweitens glauben sie die Doppeltgnadenwahl. Ja? Also, nicht jeder Choral ist wirklich eine textliche Glanzleistung. Ich glaube, dass Natürlich haben sich die wirklich guten Lieder bei uns erhalten heute, aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem alten Liedgut, nämlich die wirklich guten. Ja. Was wir auch haben in dieser Zeit, obwohl jetzt gehen wir schon ein bisschen weiter hier, 1700 bis 1800. In den Pietismus rein, ja, und da merkt man, das sind Lieder, die etwas mehr Gefühl ausdrücken, weniger Theologie, ja, und auch wieder etwas mehr, sagen wir mal, lebendige Glaubensthemen als jetzt, also inhaltliche Fragen. Also hier zum Beispiel Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen so Herzenruhe, lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Das ist also auch ein sehr beliebtes Lied. Was viele nicht wissen, ist, dass das eigentlich gar nicht der richtige Text ist, sondern es ist der bearbeitete Text von Christian Gregor. Zinzendorf selber hat das Lied ursprünglich so geschrieben. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe, keusche Liebesgeistesflammen lodern auf das Lämmlein zu, das vor jenes alten Throne in der Blutrubinenpracht und in seiner Unschuldskrone liebliche Parade macht. Ja? Also ich bin mir nicht so sicher mit den alten und den neuen Liedern, ja, und auch nicht mit den kitschigen Texten und so. Ich glaube, das konnten die damals auch schon ganz gut. Ja. Also, was interessant ist auch damals, ist der Beginn von Anbetungsliedern, wie wir sie kennen, ja, wo also das Thema nicht theologisch ist, nicht das Glaubensleben betrifft, sondern einfach der Anbetung Gottes dient. Es ist nicht neu, also das gibt es auch in lutherischen Chorälen, nur bei Luther war der Schwerpunkt auf der Verkündigung. Und hier haben wir jetzt Lieder, die wirklich, sagen wir mal, der Anbetung dienen. Klassisch hier, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, womit ich Wurm geliebet war. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Was oft auch nicht bemerkbar ist, es ist ein altes Lied, es ist ein Choral, aber es hat die gleichen, sagen wir mal, emotional geladenen Worte und Begriffe, die heute oft Anbetungslieder auch haben, wo dann gesagt wird, die sind aber flach oder die sind zu emotional oder so. Ja. Das ist nichts Neues. Das gab es auch damals schon in den Anbetungsliedern hier, dem freien Triebe. Ja. Ich will mich ins Meer der Liebe versenken. Das könnte doch heute genauso ein neues Lobpreis-Anbetungslied sein. Ja. Wo es einfach darum ging, auch mal eben, sagen wir mal, emotional sich auszudrücken, ja? Gefühle auszudrücken, von Liebe zu reden und nicht nur von den richtigen Glaubensweisheiten. Hier zum Beispiel, das wäre ein klassisches, wir hören das oft, dass wir heute so viel von ich und von mir singen und das, ne, früher war das ja alles anders. Das ist die dritte Strophe. Ich fühl's, du bist, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruheort ist in dir allein. Hier ist die Ruhe, hier ist Vergnügen, drum folg ich deinen seligen Zügen. Also auch dieses, sagen wir mal, diese Idee, dass wir in der Anbetung auch, sagen wir mal, selber etwas finden, dass wir dort zur Ruhe finden, dass wir dort auch Segen finden, ja, dass Gott uns auch etwas gibt, das wird dort auch, taucht da auch schon auf. Okay, wir kommen in eine neue Zeit, Erweckungszeit, 1800 bis 1900. Also Erweckungslieder, und ihr merkt, mehr und mehr, je näher wir unserer Zeit kommen, desto mehr sind das auch Lieder, die wir kennen. Nur wir unterscheiden oft zwischen alten und neuen Liedern, was eigentlich Unsinn ist, weil schon die alten Lieder unter sich so unterschiedlich sind. Wenn wir mal den lutherischen Choral vergleichen mit dem pietistischen Anbetungslied, ja, oder jetzt die Lieder aus der Erweckungszeit, die sehr viel, wie wir das am Anfang hörten in der PowerPoint-Präsentation, möchte mehr Lieder, die vom Himmel singen. Ja? Also das ist natürlich eine Zeit, wo man sehr stark auf das ewige Heil auch schaut, ja? Auf das, was Gott uns schenkt. Klassisches Lied, komm zu dem Heiland, komme noch heute. Wollen wir das mal zusammen singen? Komm zu dem Heiland, komme noch heute, folg seinem Wort, jetzt ist es noch Zeit. Er ist uns nah zum Segnen bereit. Und ruft so freundlich, komm, herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein.
Jesus, sieh her, ich komm.
Also wir sehen hier eine völlig andere Thematik, anderer Musikstil. Wir haben das bemerkt, einige haben schon an zu schunkeln gefangen. Das ist einfach mehr aus der Volksmusik genommen. Ja. Die Thematik ist interessant. Es gibt zwei Schwerpunkte. Das eine ist der evangelistische. Viele Lieder aus dieser Zeit haben eben diesen Einladungseffekt, weil es einfach schon sehr viele unkirchliche Leute gab in der Zeit. Ja. Und diese Einladung, komm zu Jesus, ja, die haben wir ganz viel in dem Lied gut aus dieser Zeit. Harmonie, harmonisch mäßig haben wir also Harmonien, die unseren heutigen Harmonievorstellungen viel näher sind. Das heißt, viele Lieder aus dieser Zeit können wir sehr viel leichter mit Gitarren oder mit Klavier oder mit Band begleiten als die alten Choräle, ja, weil sich die Harmonielehre dazwischen gewechselt hat. Und das ist quasi noch dieselben Harmonien ein bisschen wie heute. Dann gibt es ein Refrain, das ist auch neu, Strophen und Refrains, das gab es auch vorher nicht so, dass man einfach Kernsätze immer wieder singt, ja, und dazwischen die Strophen das ein bisschen entfalten. Und dann das zweite Thema eben, das, den Ausblick auf die Ewigkeit, ja, das ewige Heil, die Errettung und so. So, jetzt kommen wir schon in die neuere Zeit. Ich habe jetzt mal 1900 bis 1950 ausgelassen. Man könnte jetzt zwischen 1900 und 1950 noch auf solche Leute wie Jochen Klepper zum Beispiel hinweisen. Viele Lieder aus dieser Zeit sind also aus dem Lobpreis-Anbetungsbereich mehr wieder in den verkündigenden oder auch prophetischen Bereich. Ja, man hat diese ersten 50 Jahre des Jahrhunderts eher so als eine düstere Zeit in Erinnerung, wo sehr viele Lieder geschrieben worden sind gegen den Zeitgeist, gegen die Verweltlichung der Umwelt, ja. Jochen Klepper war eben einer der Texte aus dieser Zeit. Aber insgesamt gibt es nicht so viel Liedgut in unseren Gemeinden aus dieser Zeit. Außer es sind natürlich die alten Lieder aus der Erweckungszeit sind auch noch bis in die 30er, 40 Jahre hinein weiter gedichtet worden. Das ist aber eigentlich der Musikstil dann aus dem 19. Jahrhundert. Und jetzt kommen wir schon in unsere heutige Zeit. Ja? Und da noch jetzt kurz ein paar Minuten dazu, weil auch nicht jedes neue Lied ist gleich. Wir sagen immer die neuen Lieder und die alten Lieder, auch die neuen Lieder unterscheiden sich schon von Jahrzehnt zu Jahrzehnt total. Wir haben also zum Beispiel hier in den 70er Jahren, fing das also an mit diesen typischen Lobpreis-Chorussen, die vor allen Dingen dadurch glänzen, dass sie wenig Text hatten, viel Wiederholung und meistens unbekannte Autoren, weil die sich einfach so verbreiteten. Wie zum Beispiel hier, Herr, du mein Gott, du bist gut, Herr, du mein Gott, du bist gut, Herr, ich weiß keinen außer dir, der dieses Wortes würdig wäre, du bist gut. Zweite Strophe, Herr, du mein Gott, du bist treu, etc. Dritte Strophe, Herr, du mein Gott, du bist groß und so weiter. Ja. Jetzt kann man darüber lächeln, aber das war offensichtlich ein Bedürfnis der Zeit, dass man aus dem vielen Wortemachen herauskommt und einfache Wahrheiten des Glaubens und der Liebe ausdrückte. Ja? Father, I adore you, lay my life before you, oh, how I love you. Ist nicht viel Theologie drin, einfach ein ganz schlichter Satz, den konnte man 10 Minuten lang singen damals. Ja? Und es war bewusst, das war nicht, weil man dumm war oder weil man nicht texten konnte, sondern weil man ganz bewusst gesagt hat, wir möchten nicht mehr glänzen durch unsere theologische Leistung, wir möchten nicht mehr Gott mit vielen Worten überzeugen, sondern wir möchten einfach ganz schlichte Dinge, wie die Kinder Papa singen. Ja. Und gleichzeitig natürlich auch haben sich diese Lieder sehr schnell verbreitet, weil man kann ein einseitiges Lied einfach sehr viel schneller lernen und übersetzen, ja, als ein Lied mit 5 Strophen. Das heißt, auch damals im Zuge der ganzen weltmissionarischen Bewegung nach 1945 ist das ja nochmal die weltweite Kirche eigentlich explodiert. Und da gab es sehr viele Lieder, auch die aus Afrika kamen, die einfach nur Asante Sana Jesu, Asante Sana Jesu. Ja, einfache Lieder, die man einfach so singen konnte. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Lobpreis-Chorusse. Die waren teilweise auch nur zur Anreicherung des traditionellen Liedgutes. Das heißt, man hat ganz viele Choräle gesungen und dann hat man einfach mal einen so einen Chorus auch gesungen. Dann haben wir ein anderes typisches Beispiel und das überlagert sich jetzt schon, das sind auch 70er Jahre, die ganze Liedermacherbewegung, ja. Und da sieht man schon gleich viel mehr Text, ja. Aber Reime, ja. Richtig Sprachkunst, Hass und Empörung, Leid und Entbehrung, während die Fragen noch an uns nagen, lasst doch das klagen, lasst es euch sagen. Da hat jemand richtig mit Sprache gearbeitet, ja. Und das ist in vielen der Liedermacher-Texte der Fall. Ja? Und es sind ja viele andere, man könnte viele andere nennen, Jürgen Werth, Jörg Swoboda, der kommt, glaube ich, auch in die 70er Jahre rein, die ganzen Texte von Theo Lehmann. Also es gibt ja diese ganze Liedermacher-Bewegung. Und da merkt man, das sind Lieder, die auch wiederum der Verkündigung dienen, die nicht so sehr Anbetung sind. Es gibt sehr wenige Anbetungslieder aus diesem Bereich, weil das nicht das Hauptziel war dieser Liedermacher, sondern die wollten verkündigen, die wollten Botschaft machen. Gleich fertig. Und das ist also diese ganze Bewegung. Das heißt, das ging parallel. Ja? Das ist ja nicht nacheinander. Wir haben also seit den 50er Jahren, fing das an mit den Chorussen. Parallel, das ist eine Parallelentwicklung, die bis heute auch bleibt, neben den Chorussen. Dann haben wir die klassischen, ja, Lobpreislieder. Ja, wir haben also auch hier von Laurie Klein, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Ist textlich und inhaltlich sehr ähnlich, wie ich bete an die Macht der Liebe. Ja, das Vorteilhafte an diesen Liedern auch manchmal ihre Schlichtheit. Gibt hier die schöne Version in Pidgin English. Me like I you, Papa God. Ne? Das war also schlichte Texte. Also Anbetungslied. Auch hier zunächst einfache Texte, weil die sich oft leichter übersetzen ließen, weil die auch schneller geschrieben wurden. Viele dieser Lieder sind spontan aus dem Gebet entstanden und nicht mit großer Kunst geschrieben worden. Auch das hat sich dann geändert. Im Lobpreisbereich haben wir dann auch viel Texter gehabt, gerade Graham Kendrick war in enger Verbindung mit den deutschen Liedermachern, witzigerweise. Also wenn man Jürgen Werth und Manfred Siebald mal fragt, die haben mit Graham Kendrick schon früh zusammengearbeitet, als der auch noch eher im Liedermacherbereich war. Und der hat dann versucht, auch in der Lobpreismusik Lieder mit viel Texten und viel Theologie zu schreiben. Also bekannt eben dieses Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Ich habe hier zwei Strophen davon. Und man merkt immer schon, wenn man das singt, dass man mit den Worten da so ein bisschen, ja, gucken muss, dass man mit den Worten hinterherkommt, weil da eben viel Text und auch viel, viel Theologie drin steckt. Und das ist bei vielen Liedern von Graham Kendrick der Fall. Jetzt noch ein Lied aus von ganz neu, Lothar Kosse, ist nur als Beispiel für die vielen deutschen Liedermacher und Anbetungsliederschreiber, die wir inzwischen haben, die, wie ich finde, schon lange nicht mehr dem Klischee entsprechen, dass alle Lieder, alle Lobpreislieder, flache Texte, wenig Text, viele Wiederholungen und keine Theologie haben. Das stimmt einfach nicht. Hier haben wir eine wunderschöne Vertonung vom Psalm 23. Du bist ein wunderbarer Hirt. Es ist sprachlich sehr schön, musikalisch sehr, sehr gut gemacht. Es steckt sehr viel Inhalt drin. Also auch da ist dieses Klischee nicht unbedingt umgesetzt. Und ich glaube, dass wir immer mehr jetzt auch in diesem Bereich in Deutschland Qualität entwickeln. Ich habe, wie gesagt, auch ein paar CDs mitgebracht mit neuen deutschen Liedern, die aus dem Christustreff kommen, wo wir jetzt wirklich dran arbeiten, auch mit Workshops, wie man deutsch textet, wie man deutsche Lieder schreibt. Einige Ergebnisse habe ich mitgebracht. Also so sind wir heute angekommen in dem Bereich moderne Anbetungsmusik und alles, was ich dazu noch sagen möchte, das ein bisschen auszuwerten, das machen wir dann nach der Mittagspause.
Ja, ich bin gespannt, wie die Themen gleich am Tisch sein werden beim Mittagessen, ob ihr die Lieder miteinander auswertet, die ihr jetzt so in der Gemeinde singt, in welche Zeit die fallen oder was auch immer. Wir sind mit vier anderen Gruppen hier heute im Haus.